Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute geht es wieder ins Mekka des Schrotthörspiels, nach Wiesbaden in Hessen.
Genauer gesagt ins Tonstudio Braun. Denn wir kümmern uns um die 92. Folge von John Sinclair mit dem Titel Der siebenarmige Tod.
Und um es gleich vorwegzunehmen, die Folge liefert die gewohnte Qualität der Serie.
Pfui Deibel.
Eben. Und sie beschert dem Hörer gleich ein siebenfaches Kopfschütteln.
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, stellt endlich das verdammte Schrotthörspiel aus!
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
London, in einem Erholungszentrum, erbaut auf den Trümmern einer entweihten Kirche. Ein junges Mädel will einfach nur eine Runde im Hallenbad drehen, als es einem schrecklichen Ungetüm begegnet. Einem Kraken. Einem Kraken mit sieben Armen.
Ganz kurz mal eben. Mit sieben Armen? Warum denn? Kraken sind doch Oktopanten und haben, wie der Name schon sagt, normalerweise acht Arme. Fehlt dem Saugnapf-Sepp hier ein Ärmchen oder was? Ist ja traurig.
Nee, kein Grund für Mitleid, denn es ist eine grauenhafte Bestie, geschaffen von einem mächtigen Dämon. Es ist der siebenarmige Tod.
Uiuiui. Der siebenarmige Tod, so, so. Klingt ehrlich gesagt nur so mittelbeeindruckend, so wie der siebenarmige Leuchter von den Juden, die Menora. Aber wenn ein mächtiger Dämon dahinter steckt, dann ist er ja zumindest ein würdiger Gegner, mit dem Sinclair sicher derbe zu kämpfen haben wird.
Da, du Bestie! Hast du mein geweihtes Silberkreuz gespürt? Das war der zweite Arm. Und das die nächsten. Und das Arm 4 und 5.
Ich kann nicht mehr. Sie haben sich verzählt.
Und das Arm 6 und 7. Zuerst reiß ich dir deine 7 Arme ab und dann hau ich dir mit deinen Armen was von die Schnauze.
Um Gottes Willen. Okay, der Schluss stammt nicht mehr 1:1 aus dem Hörspiel. Aber ansonsten war das echt der ganze Kampf mit dem siebenarmigen Tod. Eine bemitleidenswerte Kreatur, die nichts geschissen kriegt und der von Sinclair ein Arm nach dem anderen abgeschlagen wird. Wie damals dem Schwarzen Ritter bei Monty Python.
Ja, echt armselig. Gut, dass Doc Ock es aufs Cover und in den Titel der Folge geschafft hat.
Und ja, leider steht diese jämmerliche Szene aus dem sogenannten Showdown durchaus stellvertretend für die Geilheit der gesamten Folge. Immerhin schon die 92. dieser Serie.
Boah, heftig. Seit dem zuletzt von uns behandelten Totenchor der Ghouls sind also über 60 Folgen vergangen. Eine lange Zeit, in der sich bestimmt eine Menge getan hat. Wollen wir doch mal hören, wie sich der TSB Sinclair in der Zwischenzeit so entwickelt hat und ob das wurstige Krakenpetting nur ein Ausrutscher und Rückfall in alte Scheißgewohnheiten war.
Also entwickelt hat sich in dem Bums maximal die Schimmelschicht auf Tante Brauns Butterkuchen. Aber immerhin hat Sinclair sich verändert. So erleben wir diesmal nicht Hans-Jürgen Krützfeld in der Titelrolle, sondern Helmut Winkelmann. Außerdem hat der Haus- und Hoforganierer Peter Seidel seine schäbig wimmerige Heimorgel zur Müllkippe, nun ja, georgelt. Musikalisch fährt er mittlerweile etwas opulenter auf. Okay, inhaltlich hat sich dafür erschreckend wenig getan. Die Folge könnte direkt nach der 31 spielen. Oder meinetwegen sogar noch vor dem Totenchor.
Halt dich fest, Keule. Tonstudio Braun hat die Romane ja nicht chronologisch, sondern nach irgendeinem anderen Kriterium vertont. Nach dem bescheuertsten Titel, dem Stand der Sonne oder Kaffeesatz in den Tassen vom Hotel Braun. Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Totenchor der Ghouls war jedenfalls Heftroman Band 181. Und der siebenarmige Tod, Band 15. Der Kotz ist also wirklich vor dem Ghoul-Schmodder geschrieben worden.
Das merkt man aber nicht, was für die komplette Austauschbarkeit der Folgen spricht. Aber wer braucht schon sowas wie eine horizontale Erzählweise?
Ja, horizontal war da wohl immer nur der Arsch vom Dienst, der im Hause Lübbe für die Qualitätskontrolle der umgesetzten Hörspiele zuständig war. Denn der schien wohl beim Anhören jeder Folge fleißig dem Matratzenhorchdienst zu frönen.
Frön!
Yep. Los geht es mit dem üblichen Intro der Serie, das nach wie vor anfänglich markant sowie mit hohem Wiedererkennungswert daherkommt, dann aber noch vor der Hälfte der gefühlten 10 Minuten Dauer in den Bereich elend, cheesy und vergessenswert abdriftet. Wusstet ihr übrigens, dass das Lachen am Ende des Intros vom bereits erwähnten Peter Seidel stammte, dem Orgelorg?
Ach. War das ursprünglich aus einem Outtake, in dem er sich kaputt gelacht hat, weil er wieder so einen Mumpitz wie »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« in seinen Score mogeln konnte?
Ich denke ja. Es folgt der erste Dialog des Hörspiels. Eine Unterhaltung zwischen Tony Shamrock und seinem Großvater Geoff McNamara, gesprochen von Alfred Böckel. Der geile Böckel warnt Tony vor dem schlechten Einfluss seines Freundes Harry und ermahnt ihn, um spätestens 9 Uhr zu Hause zu sein, wenn es dunkel wird.
Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Es ist ja ganz normal, dass Großväter um ihre kleinen Enkel besorgt sind.
Ja, das Problem ist nur, dass Tony von einem Erwachsenen gesprochen wird und wie mindestens 30 klingt. Da wirken die Sorgen des Großpappens irgendwie leicht albern.
Außer Tony ist geistig zurückgeblieben, dann würde das besorgte Verhalten durchaus passen. Und ausschließen will man das nach dem Gehörten nicht.
Tonys Freund Harry Potwill ist 18 Jahre alt, geht aber locker für 25 durch, wie uns Erzählerin Marianne Moser ohne Not mitteilt. Und er überredet Tony, mit ihm zu einer Kirche zu atzen, in der eine Sekte einen echten Dämon beschwören will. Woher er das weiß? Keine Ahnung. Die Sekte hat es offenbar nicht so mit der Geheimhaltung. Tony ziert sich erst, ist dann aber doch dabei.
Die beiden klettern an der Außenfassade der Kirche hoch und beobachten durch ein kaputtes Fenster, was drinnen vor sich geht. Hier spricht ein ominöser Meister zu seinen in schwarze Kutten gehüllten und maskierten Jüngern. Die Szene ist für TSB-Verhältnisse ganz schön unheimlich und stimmungsvoll.
Aber keine Sorge, es wäre nicht Tonstudio Braun, wenn es den Effekt nicht schnellstmöglich zerbatzen würde. Der Meister, gesprochen von Utz Richter, beschwört nämlich einen Dämon mit Namen Lemuri. Natürlich gesprochen von Erwin Scherschel, dem Dämon vom Dienst, beziehungsweise Dämlack vom Dienst. Und Lemuri, ich weiß ja nicht, also geil klingt das nicht.
Nee, eher nach einer Affenart aus Madagaskar, einem Katta oder Wari, Lemuren eben. Niedliche Tiere, für die ich durchaus einen Softspot habe. Aber wie gesagt, niedlich, nicht mächtig oder bedrohlich. Und wenn man seinen krass fetten Dämon so nennt, geht es weniger um einen Softspot, sondern um einen windelweichen Brägen.
Ja, Sinclair-Autor Jason Dark alias Helmut Rellergerd war selten um dämliche Namen verlegen.
Richtig, aber die Vorlage stammt gar nicht von Gerd Reller Helmut, sondern vom österreichischen Gastautor Friedrich Tenkrath, schlechter bekannt als A.F. Morland, Schöpfer vom luschigen Dämonenhasser Toni Ballhardt.
Um Gottes Willen, hatten die damals so ein miese Autoren-Austauschprogramm zum Erhalt der deutsch-österreichischen Feindschaft oder was? Naja, aber immerhin erklärt das alles, wenn nicht gar manches. A.F. Terland ist ja ebenfalls ein Meister im Fach fickpeinliche Gegenspieler und trägt den schwarzen Gürtel in der Sportart Namen zum Fremdschämen an seiner müffeligen Zauselkordhose. Ich sag nur Nesselvampir, Neutraldämon oder Satansdragoner.
Ja, dann sag ich noch Paviandämon, Wurmkiller, Höllennektar, arschpeinliche Flitzpiepennulle und Affenkaiser. Einer der Begriffe stammt übrigens nicht vom Tenkrath, ich sag aber nicht welcher. Nun also auch noch der Lemurendämon. Der Tenkrath hat offenbar eine Schwäche für gefährliche Primaten. Ja, das Kerlchen strotzt nur so vor Schwächen, denn tolle Charaktere, spannende Geschichten und gute Dialoge, das sind ja allesamt ebenfalls derbe Schwachstellen beim alten Fritz.
Und Ehre, wem Ehre gebührt, Josef Fritzl Tenkrath überbietet sich in dieser Folge gleich nochmal selbst, was beschissene Namen angeht. Denn der bereits erwähnte Meister, der Lemuri heraufbeschwört, trägt einen noch viel dämlicheren Namen. Red Rotzo.
Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Red Rotzo? Das klingt nach was, was einem aus der Nase läuft und nicht nach einem ernstnehmbaren Gegenspieler. Was soll das denn? Muss man die Wurst denn von vornherein der Lächerlichkeit preisgeben? Eigentlich ist Red Fotzo doch ein patenter Bursche, hat immerhin erfolgreich die Kirche entweiht und Lemuri beschworen.
Ja eben, der hätte doch durchaus Potenzial. Schade nur, dass Tenkrath den Schrott wohl bei der Gartenarbeit geschrieben hat, wobei besagtes Potenzial leider in den Harthölzer- und Weichbirnenhäcksler kam. Zumal Lemuri den ollen Rotzepimmel im Anschluss sogar noch selbst zu einer Art Dämon macht und mit geilen Fähigkeiten ausstattet.
Zum Beispiel der, alles sehen zu können. Und so entdeckt er natürlich auch Tony und Harry. Die beiden wollen fliehen, doch Harry Potwal wird von den Satansjüngern geschnappt. Tony Scheißrock kann ihnen allerdings entwischen, indem er sich in einer Hundehütte versteckt.
Was? Weil er nur 1,29 ist oder wie? Oder gehört die Hütte Freddy, der 2,30 Meter Dogge?
Unklar, mit der Tendenz zu besser gar nichts hinterfragen. Aber auf jeden Fall gut, dass Rod so seine Jünger losgeschickt und nicht selbst nach Tony gesucht hat. Nicht, dass er den mit seinen neuen Fähigkeiten dann noch problemlos gefunden hätte.
Harry wird zurück zur Kirche gebracht und Red Rotzo verkündigt höchst selbstgefällig, dass er für seine Neugier bestraft werden soll. Ein Schicksal, das dem Hörer nicht droht. Denn dessen Neugierde dürfte an dieser Stelle bereits so erloschen sein wie das Osterfeuer im Bandarchiv des Tonstudios Braun, nach dessen feuchten Löscheinsatz leider drei sicher auch total geile, aber nie veröffentlichte Folgen zerstört wurden.
Faselt der Niederauer Oger Thomas Birker nicht permanent rum, dass die gar nicht zerstört sind?
Hast du das mit der Bezeichnung Niederauer Oger nicht bereits selbst beantwortet?
Ja, stimmt. Also, Tony ist noch immer auf der Flucht und begibt sich zu Scotland Yard. Auftritt John Sinclair. Und er führt erstmal wieder so einen schruttigen Frotzeldialog mit Sekretärin Glenda.
Wie immer gesprochen von Karin Diek. Die ist übrigens bis heute eine vitale Sprecherin. Unter anderem für die Augsburger Puppenkiste. Komischerweise findet man auf der Homepage von Karin Fresse Diek eine Auflistung so ziemlich jeder Werbung, die sie mal gesprochen hat. Von Oil of Olas bis Hertie. Aber absolut keinen Hinweis auf ihr Mitwirken bei John Sinclair. Warum bloß?
Hast du das mit der Bezeichnung vitale Sprecherin nicht bereits selbst beantwortet?
Touché.
Na, wie auch immer. John hört sich an, was Tony zu erzählen hat. Er beschließt, den noch immer in Gefahr schwebenden jungen Mann vorübergehend bei seiner Freundin Jane Collins unterzubringen.
Super Plan. Ein Hansel taucht bei Scotland Yard auf, weil sein Leben bedroht wird und Oberinspektor Sinclair vom Oberstübchen Keksbruchdezernat findet, dass so ein Hansepanz nicht bei Scotland Yard in Sicherheit sein sollte, sondern besser bei seiner schäbigen Bumsschnake Jane in der Privatwohnung. Toll. Und damit dieser Plot so richtig ranzig daherkommt, erleben wir Jane und Tony im Anschluss beim Teesaufen.
Und da fällt Tony ein, dass Red Rotzo ja durch Harry wissen könnte, wo er wohnt und nun sein Großvater in Gefahr schweben könnte. Womöglich könnte Rotzo den alten Mann als Geisel nehmen und nur im Austausch gegen Tony freilassen. Originaldialog.
Und was geschieht, wenn dieser Dämon meinen Großvater als Geisel nimmt?
Ach, wir wollen das nicht hoffen.
Vielleicht will er mich gegen meinen Großvater austauschen.
Na, so gemein wird er doch nicht sein.
Nein, auf keinen Fall, der doch nicht. Okay, der Typ beschwört Dämonen herauf und er führt eine gefährliche Sekte an. Aber Opi Borgi als Geisel nehmen? Nee, das glaube ich nicht.
Ich wäre aber eine absolute Spitzengeisel. Ich wurde bereits 4-mal als Geisel genommen. Und jedes Mal haben sich die Gangster selbst in den Kopf geschossen, weil sie von meinem klugen Gerede überfordert waren. Aber was will man erwarten?
Jane kommen dann aber doch Zweifel, zumal sie John partout nicht erreichen kann. Also beschließt sie, selbst was zu unternehmen und zur Wohnung des Großvaters zu fahren. Und sie nimmt Tony mit.
Und das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Jane Collins, die ja bereits einige Fälle des Geisterjägers miterlebt hat, ist wirklich so abgrundtief dämlich, dass sie den Mann, den sie eigentlich beschützen soll, an genau den Ort bringt, an dem sich wahrscheinlich Kotzo aufhält. Ja, wie doof ist die denn?
Immer so doof wie der Autor, immer so doof wie der Autor. Und da die Folge vom Tankrad ist... Und Jane ist in der Serie ja nicht nur Sinclairs debiler Love Interest, sondern sogar Privatdetektivin. Das nennt sich dann wohl nicht mehr Private Eye, sondern Private Eieieiei.
Und oh Wunder, Red Rotzo ist tatsächlich bei Tonys runzeligen Großpappen aufgetaucht. Der sagt zwar, dass Tony nicht da ist, aber Mozzo glaubt ihm nicht und durchsucht die Wohnung. Währenddessen wählt McNamara die Nummer der Polizei.
Und hier ist die Abmischung wieder mal erstklassig. Also im Sinne von, der Schnittkäse ist in der Schule der Abmischer noch immer in der ersten Klasse, weil er die zum dritten Mal wiederholt. Der Alte wählt die Nummer, dann meldet sich eine Stimme im Telefonhörer und im gleichen Moment kommt Rotzo zurück. Und anstatt wie jeder vernünftige Mensch noch kurz zu sagen,
Hilfe, ich werde überfallen,
und die Adresse zu nennen, verfällt der Eude Depp einfach in Schockstarre und sieht tranig mit an, wie Rotzo in aller Seelenruhe zu ihm geht, ihm den Hörer aus der Hand nimmt und auflegt.
Ja, der Großvater ist nicht die hellste Kerze auf der Altherrentorte. Selbst Rotzo stellt nach einer Weile beinahe fassungslos fest.
Opa, immer wenn du den Mund aufmachst, sagst du was Dummes.
Direkt danach verwandelt er sich vor den Augen vom Opa in einen Werwolf. Warum auch immer. Wahrscheinlich will er vor dem Zausel posen. Der Alte flieht aufs Dach, doch dort gibt es kein Entkommen.
Also?
Und Rotzo hat sich nicht nur optisch verwandelt, auch seine Stimme klingt jetzt anders. Utz Richter hat sich da offenbar an einer Art Horst-Frank-Parodie versucht.
Und der Dialog selbst zeigt den Tankrad mal wieder in Höchstform. Da ist echt jeder Satz ein Super-GAU.
Warum wollen Sie mich umbringen?
Dein Enkel hat unser Geheimnis gelüftet. Damit ist er dem Tod verfallen.
Ja, ich kenne es doch gar nicht.
Du warst mit ihm zusammen. Also besteht die Gefahr, dass du es auch weißt.
Ich weiß es nicht. Ja,
das ist mir gleich. Du kannst wählen, ob ich vom Dach stürzen soll oder zerreißen.
Ja, sicher. Du musst sterben, weil du zu viel weißt.
Oh, ich weiß doch gar nichts.
Ja, trotzdem.
Großartig. Immerhin kommen dann Jane und Tony, sodass der Quatsch nicht noch weiter ausdiskutiert werden muss.
Wobei die anschließende Unterhaltung der vier auch zum Kotzen ist. Denn sie klingt natürlich mehr als beschissen. Angeblich sind alle auf dem Dach, aber es klingt mal wieder eher wie auf der Bundeskegelbahn im Keller des braunen Hotels.
Und es kommt, wie es kommen muss. Rotzo blendet Jane und entführt wirklich den Jungen. Echt klasse gemacht. Die ist die Beste.
Sinclair hat währenddessen mit Zuko in der Kirche die Sektenbrüder aufgemischt. Nach einer Prügelei fliehen die Pansenköppe, wobei einer von ihnen seine Maske verliert. Es handelt sich um den Kleinkriminellen Lee Shapiro.
Und mit dessen Hilfe gelingt es ihm später, den Ort zu ermitteln, an dem Harry und Tony gefangen gehalten werden. Hier gilt es auf jeden Fall, die schauspielerische Leistung des Sprechers zu würdigen.
Lee Shakira wird nämlich von Sinclair hart angefasst und soll danach starke Schmerzen haben. Ich sage extra soll, denn die Graupe von Sprecher spielt das so jämmerlich schlecht, dass es eigentlich nicht ernst gemeint sein kann. Originalausschnitt.
Ah! Au! 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 Ihretwegen habe ich mir den Fuß gebrochen. Oh, oh, ein Arzt! Oh, 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 hab ich Schmerzen!
Oh, da klinge ich ja leidender beim Sichten des Originals. Leider hat bis heute keiner den Namen des Sprechers ermittelt. Sonst könnten wir ein passendes Kopfgeld aussetzen. Aber da ist nichts zu machen.
Ja, die wurden damals leider nie angegeben. Und das aus gutem Grund. Angeblich hat Peter Bongartz sogar nicht weiter den John Sinclair sprechen wollen, weil man ihn zu Hause ein paar Mal nachts angerufen und gefragt hat, ob er Sinclair wäre. Da hat er dann die Grätsche gemacht.
Ja, was mal wieder bezeichnend ist. Die meisten Schauspieler legen es ja sogar drauf, anerkannt und gefeiert zu werden. Dass Sprecher hingeworfen haben, wenn man sie mal rausgehört hat, das gab's wohl auch echt nur beim Tonstudio Braun.
Aber weiter im Text, die Story ist doch so unheimlich spannend. Sinclair befreit die beiden Bengel und das ziemlich unspektakulär und ohne große Gegenwehr der Bösen. Und somit waren die ganze Entführung und das Gelaber mit dem Großvater vor allem eines, nämlich...
Ziemlich, 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 ziemlich überflüssig, 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 überflüssig. Überflüssig, überflüssig, überflüssig.
Genau. Damit ist die Sache erledigt. Die Kirche ist vom Bösen befreit, die Jungen sind wieder zu Hause, nur von Red Rotzo fehlt jede Spur.
Denn der verkriecht sich erstmal monatelang in seiner Butze. Was für ein Lappen. Irgendwann ruft er dann Lemuri und jammert rum, dass er nicht mehr in die Kirche kann, weil Sinclair die weißmagisch geschützt hat. Echt, das dürfte die armseligste Winsel-Sissy der ganzen Serie sein.
Findet auch Lemuri, der ihm schon mal androht, dass Satan wenig Spaß versteht, wenn seine Helferlein versagen. Rotzo bekommt aber noch eine letzte Chance, um seine Nützlichkeit unter Beweis zu stellen.
Und davon handelt dann der Rest der Folge. Nee, super, hier wird ein großer Gegenspieler mal so richtig geil aufgebaut. Hat angeblich Megakräfte, lässt aber trotzdem einen der Jungen entkommen, verwandelt sich ohne Sinn in einen Werwolf und am Ende mobst man ihm noch seine Gefangenen. Und dann heult er dem Affendämon die Ohren voll. Die Lusche ist ja mal so richtig bedrohlich.
Als nächstes versucht Senior Rotzi die Errichtung eines neuen Erholungszentrums an der Stelle der Kirche zu verhindern. Und selbst das kriegt er nicht hin. Er sucht zwar den Architekten Will Peacock im Traum auf und bedroht ihn, aber das Zentrum wird trotzdem gebaut. Kann der denn gar nichts?
Ne, Könnte allerdings auch daran liegen, dass Rotzos Drohungen dem Architekten gegenüber leicht widersprüchlich sind. Erst sagt er, dass Peacock 7 Tage nach der Einweihung des Zentrums sterben wird. Dann behauptet er, dass er das Zentrum am Tag der Einweihung zerstören und Peacock in den Trümmern sterben wird. Ja, was denn von beidem?
Ja, dieser Rotzo ist echt erbärmlich. Der würde wohl noch von Plankton, Gargamel und Fats Braun ausgelacht werden.
Fats Braun? Das ist auch einer aus der Tonstudio-Braun-Dynastie?
Nein, das ist der Räuberhauptmann aus den Knacks-Comics von der Sparkasse. Anführer der Fetzensteiner.
Oha.
Ja, und Stichwort Oha. Am nächsten Tag wird die alte Kirche gesprengt. Peacock will die Sprengung nicht selbst vornehmen, unternimmt aber auch nichts dagegen, als der Bauherr Hand anlegt.
Ja, vielleicht hätte Rotzo den ebenfalls bedrohen sollen, aber so weit hat er leider nicht gedacht. Also, beziehungsweise Autor Fritz Lenkrad.
Kurz nach der Sprengung hören die beiden ein seltsames Stöhnen. Ja, Rotzo ist eine Winsel-Sissy. Dann sagt sie, dass dies das Todesurteil der Männer wäre. Was sich natürlich als hohle Drohung erweist.
In der nächsten Zeit treibt Rotzo dann auf der Baustelle sein Unwesen. Erst sorgt er dafür, dass sich die Unfälle häufen, dann verwandelt er sich in ein wolfartiges Tier und fällt einen Mann bei der Nachtschicht an.
Hier ist übrigens Johns Kommentar ein echter Knaller, als Glinda ihm davon erzählt. Sie spricht wie gesagt von einem wolfartigen Tier. Und er kommentiert:
Aha, ein Werttiger.
Ja, sicher. Was genau versteht er bitte an wolfartig nicht? Oder hält er einen Wolf für so ähnlich wie einen Tiger? Da hätte er genauso fragen können: Aha, ein Elefant. Oder aha, ein rosa Nilpferd. Oder aha, ein Affenkaiser.
Kurz. Der Mann von der Nachtschicht bekommt von Rotzos Wehrelefantenbiss jedenfalls so eine Art Tollwut und fällt dann selbst zahlreiche Kollegen an, die sich dann ebenfalls infizieren. Ja, da hatte Rotzo wohl vorher den Comic, wie der blaue Schlumpf schwarz wurde, gelesen und nachgespielt. Super! Die Arbeiter landen jedenfalls im Krankenhaus und der Bauherr auch, mit einem Nervenzusammenbruch.
Daraufhin wird wörtlich die Baustelle eingestellt. Aha, als was wurde die Baustelle denn eingestellt? Auch als Arbeiter in der Nachtschicht? Oder wurden doch eher die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt? Ja, ist schon schwer, einen halbwegs sinnvollen Text zu formulieren.
John Sinclair und Zuko besuchen den Bauherrn im Krankenhaus. Die Befragung ist allerdings eine völlig überflüssige Angelegenheit. Hier wird nochmal alles wiederholt, was wir sowieso in den Szenen davor gehört haben. Und was auch da schon scheiße war. Inklusive des quasi gesamten Dialogs zwischen Rotzo und Peacock. Da musste Fritzchen Tenkrad wohl noch ein paar Seiten schinden.
Schön und gut, aber warum schindet er auch uns, der Hannes? Sinclair sucht dann Peacock auf und sagt hinterher:
Nachdem ich mit Peacock gesprochen hatte, war mir klar, dass Rotzo und Lemuri am Tage der Einweihung das Gebäude zum Einsturz bringen wollten.
Hut ab, Sherlock! Das alles aus Rotzos Worten, ich werde das Zentrum am Tage der Einweihung zum Einsturz bringen, zu kombinieren, zeugt von echter Intelligenz. Und Kompliment an Helmut Winkelmann, dass er die ganzen Namen über die Lippen bringt, ohne sich dabei schlapplachen zu müssen.
Es folgt die große Schlussszene des Hörspiels, der Tag der Einweihung des Erholungszentrums. Unter den geladenen Gästen befinden sich auch Tony und Harry. Ja, und was machen die beiden Bengel? Flitzen in die Duschen des dazugehörigen Schwimmbades, um sie auszuprobieren.
Die Duschen, so. Weil die beiden mittlerweile ein schwules Pärchen sind, oder was? Oder war für die damals eine Dusche echt ein Mega-Highlight, das man sofort ausprobieren musste? Ich meine, es muss ja nicht die finnische Sauna oder die Schokoladenmassage sein, auf die beiden abfahren. Aber Duschen? Wieso nicht wenigstens eine neue und superlange Rutsche?
Ja, darauf ist klein Fritzchen Tenkrad halt nicht gekommen in seinem Schmierfinkenwahn. Aber mal was ganz anderes. Konnte Sinclair echt nicht dafür sorgen, dass die beiden Mistbratzen an diesem Tag nicht im Zentrum sind? Wenn er es schon nicht geschissen bekommen hat, Rotzo vor der Eröffnung zu schnappen? Er weiß doch, dass der Wurstibert irgendwann angetapert kommen wird. Da sollte er doch möglichst verhindern, dass die beiden es nochmal mit ihm zu tun bekommen. Stichwort Trigger Warning.
Und da wir schon bei Warnungen sind, die Szene in der Dusche ist dann wieder übelstes Schmierentheater. Und damit ein klarer Fall für eine unserer beliebtesten Rubriken.
Der gespielte Szenenwitz.
Das dampft ja hier wie in einer Waschküche.
Komisch. Kein Mensch hier und alle Duschen laufen.
Ja, echt. Die Leute drehen sich auf und dann gehen sie einfach vor.
Toni, der eine oder... Toni, der eine oder andere schon, aber so viele Duschen?
Hey, jetzt wo du das sagst, kommt's mir auch komisch vor.
In den Dampfwolken, da könnte man sich gut verstecken.
Hey, wieso sollte das denn jemand tun?
Toni, weißt du eigentlich, an welcher Stelle sich dieser Duschraum befindet?
Nee, warum?
Genau über der Stelle, wo der schwarze Altar stand.
Musst du jetzt wieder davon anfangen?
Du, Toni, ich hab so ein beklemmendes Gefühl, seit ich hier drin bin.
Ach, das kommt von dem vielen Dampf.
Nein.
Meinst du, dieser Rotzo wagt es, hier nochmal aufzutauchen?
Ja, er wagt es.
Rotzo!
Jetzt ist alles aus.
Habt ihr vergessen, dass ich eure Seelen dem Teufel versprochen habe? Und ich werde meinen Schwur erfüllen.
Das Ereignis findet ohne uns statt.
Diesmal entkommt ihr mir nicht mehr.
John Sinclair wird sie daran hindern.
Sinclair? Er stirbt heute mit euch.
Geh aus dem Weg, Rotzo.
Da kann ich nur lachen.
Nee, super Szene. Rotzo setzt seine Dämonenkräfte ein, um alle Duschen laufen zu lassen. Wow, wie unheimlich. Und anschließend wartet er minutenlang, um sich genau dann zu Wort zu melden, wenn endlich sein Name fällt. Was für ein Pimmelkopf.
Vor allem, okay, er hat ihre Seelen dem Teufel versprochen, das leuchtet ein. Aber warum hat er in den letzten Monaten nie versucht, die beiden Äumel platt zu machen? So schwer kann das doch nicht sein. Dazu muss er doch nicht warten, bis die ins Zentrum kommen und darauf hoffen, dass die Blagen da auch wirklich hingehen werden.
Im Roman vergehen zwischen dem Sektenmumpitz und der Eröffnung sogar 1,5 Jahre. Muss Rotzo ja mächtig im Pöter gejuckt haben, die beiden endlich in die Finger zu kriegen.
Kaloin, wo sind wir hier gelandet? In einem Hallenbad?
Fast, Captain. Es ist ein neues Erholungszentrum irgendwo in London.
Und wieso ist das Becken voller Haie? Was hat das zu bedeuten, Kaloin?
Das sind keine Haie, Captain. Es sind Haidämonen. Eine typische Erfindung von Friedrich Tenkrad. Sie wissen, was das heißt, Captain. Was wir wieder einmal erreicht haben.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
Mast und Keksbruch, Kaloin. Dann sehen Sie zu, dass wir schnell wegkommen. Nicht, dass die Viecher noch unsere Freunde werden wollen.
Ei, Captain.
Und dieses krakenartige Monster, Kaloin. Hat das nur 7 Fangarme?
Ja, Captain. Das ist der 7-armige Tod.
Wie überaus armselig, Kaloin. Wie überaus armselig.
Der Tiefpunkt ist natürlich die finale Konfrontation zwischen dem Sinclair-Team und Red Rotzo im Hallenbad des Erholungszentrums. Hier vollbringt TSB zunächst mal das Kunststück, dass es akustisch nicht die Bohne nach Hallenbad klingt. Es hallt dafür zu wenig. Und das bei dem ständigen Scheißhall im Tonstudio Braun. Wie ironisch.
Schwach ist auch, dass offenbar so gut wie keine Gäste zur großen Einweihung erschienen sind. Jane Collins planscht quasi allein im großen 100 Meter langen Becken, als sie von einer Schlange attackiert wird. Und das ist ausnahmsweise kein Euphemismus für Sinclairs Fleischpeitsche in der Buchse, sondern eines der dämonischen Biester von Rotzo.
Ansonsten scheint nur ein einziges Mädchen da zu sein. Wie üblich beim Tonstudio Braun, gesprochen von einer abgeranzten, fiesen Ziege. Oder sogar von Erwin Scherschel in seiner Königsdeppencharge, da bin ich nicht sicher. Und dieses Mädel mit der knarzigen Hexenstimme wird, wie man dem unappetitlichen Appetizer zu Beginn der Kammer entnehmen konnte, von dem 7-armigen und 7-fach enttäuschenden Tod attackiert.
Und nachdem der in 0, nichts zerpimmelt ist, taucht schließlich Red Rotzo mit Tony und Harry auf dem 10-Meter-Brett. Ach, dem Tenkrad war echt nichts zu peinlich. Immerhin haben wir jetzt sowas wie eine brenzlige Situation. Denn im Becken sind lauter gefährliche und dämonische Haie. Nein, dem Tenkrad war definitiv nichts zu peinlich. Rotzo will die beiden Männer jedenfalls ins Becken stoßen. Warum auch immer er zwar Haidämonen in Planschbecken zaubern kann, die zwei Kiddies aber nicht.
So ein Blödhammel.
Aber er hat nicht mit Sinclair gerechnet. Der sagt, dass Zuko ihren Gegner hinhalten soll, während er selbst auf das 10-Meter-Brett klettert. Was für geniale Bilder hier doch erzeugt werden. Und man denkt natürlich, naja, Rotzo wird ja wohl nicht so blöd sein, sich wirklich von Zuko ablenken zu lassen, sondern die Männer sofort töten.
Ja, scheiße ist. Der Hirni ist sogar noch blöder. Zuko muss nicht mal irgendwas machen, denn Rotzo hält erstmal einen strunzdummen Monolog.
Ich habe dem Satan geschworen, den Frevlern seiner Kirche durch ein Menschenopfer zu sühnen. Ein Mann namens Sinclair hat mich lange daran gehindert. Aber jetzt ist die Stunde da. Und dieser Tag wird mit einem triumphalen Sieg über ihn enden. Was ihr dort unten seht, sind keine gewöhnlichen Haie. Es sind Dämonen in Haigestalt, die das Menschenopfer vollziehen werden. Dieses Opfer ist der Preis, für den die Hölle ihre Kräfte entfesselt. Und dieses Haus dem Erdboden gleich zu machen. Worauf wartet ihr noch? Springt!
Was für ein dämliches Gefasel, ey. Nun neigen ja zahlreiche Bösewichte dazu, unnötig viel über ihr Vorhaben zu reden, statt es direkt in die Tat umzusetzen. Aber normalerweise sind das coole Pläne, die sie präsentieren und nicht so ein selbstgefälliger, halbgarer Scheißdreck wie hier.
Allerdings, Dämonen in Haigestalt, die ein Menschenopfer vollziehen werden?
Hä?
Und was heißt, der Preis, für den die Hölle ihre Kräfte entfesselt und dieses Haus dem Erdboden gleich zu machen? Hallo, Herr Alzheimer? Haben Erwin Scheißel und Utz-Utz-Utz-Richter da den halben Text vergessen, oder was?
Nur wenn sich die Ereignisse so überschlagen wie in diesem Showdown, also überschlagen im Sinne von, sie rutschen auf der Bananenschale aus und überschlagen sich beim volle Kanne auf die Fresse fliegen. Aber gut, Rotzo hat wirklich so lange gelabert, dass Sinclair inzwischen heimlich auf das 10-Meter-Brett klettern konnte. Warum auch immer Rotzo nicht mal auf die Idee kommt, die Treppe hoch zum Sprungbrett auch nur im Auge zu behalten. Es gelingt Sinclair, die beiden Männer von Rotzo zu trennen. Meine Fresse, hat Fratz Tinkrat sich da einen beschissenen Gegenspieler zusammengeklötert. Einfach nur zum Fremdschämen und Heulen.
Das war ein Wolf.
Aha. Ein Wehrtiger.
Und als wenn das nicht schon armselig genug wäre, verwandelt sich Rotzo jetzt noch einmal in ein Tier. In einen Geier. Oh Mann, das musste wohl auch noch kommen. Wer denkt dann nicht an den dämlichen Blutgeier bei Tony Ballard? Hatte Tenkrad eigentlich überhaupt mal irgendeine gute Idee in den ganzen Jahrzehnten? Eine einzige? Ich meine, so viel Scheiße kommt nicht mal aus dem ganz großen Zulaufrohr der Kanalisation in der Kläranlage.
Da. Der Rotzgeier erhebt sich mit ein paar blöden Flattersounds in die Luft und kann Sinclair scheinbar entkommen.
Aber dem gelingt es, hinter ihm herzuspringen und ihm das Kreuz auf den Ballon zu drücken, woraufhin seine Flügel kaputt gehen und er ins Becken stürzt. Und Sinclair, der landet wieder sicher auf dem Brett.
Na super, das heißt, der alte Geier ist gar nicht weggeflogen, sondern flatterte nur blöd auf der Stelle, wahrscheinlich noch mit einem Schild um den Hals, auf dem stand, letzte Gelegenheit, mich zu frikassieren, in 30 Sekunden bin ich weg, oder was? Hatten wir schon erwähnt, dass das der armseligste Gegenspieler aller Zeiten ist?
Immerhin ist er jetzt Geschichte. Als er ins Becken fällt, wird er nämlich von Heide Dämonis zerfetzt, weil er inzwischen wohl selbst der Hölle peinlich ist. Die Haie nehmen ihn mit sich und dann ist der Piss vorbei.
Und das war's. Sinclair, Zuko und Jane frotzeln noch etwas rum. Und wenn ich etwas sage, meine ich satte 2 Minuten. Und wenn ich frotzeln sage, meine ich, dass die Arschknuts da nur noch labern, als kommen sie gerade von der Gruppenlobotomie und haben das Hirn aus dem Kopf geknattert bekommen. Und am Ende schubsen sich alle gegenseitig ins Schwimmbecken. So ein Spaß. Wie schön, dass sie sicher sein können, dass Rotzo an dieser Stelle wirklich tot ist. Und es nicht etwa so ist, dass die Haie ihm doch gar nichts antun, sondern er sich nur kurz zurückzieht für den finalen Schlag. Bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass so etwas in diesen fickefacke beknackten Drecksgeschichten nie passiert. Aber wieso wissen Sinclair und seine Blödiane das auch permanent? Haben die echt ein Bewusstsein für das nahende Ende der B-Seite ihrer blöden Hörspielkassetten?
Scheint so. Und Zuko darf noch ein paar Sprüche von Lao Tse zum Besten geben. Als ob es das noch gebraucht hätte. Dann endet die Folge in allgemeinem Gelächter.
Fazit. Mann, 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 was für ein Schrott. Der TSB Sinclair bleibt sich treu und liefert wieder Unterhaltung vom Allerblödesten ab. Wer sich einfach nur berieseln lassen und über nichts nachdenken will, wird trotzdem enttäuscht. Selbst dafür ist die Handlung noch viel zu dämlich.
Vor allem ist der Gegenspieler eine einzige Katastrophe. Red Rotzo hat nicht nur einen himmelschreiend bekloppten Namen, sondern kriegt nicht eine einzige Sache im ganzen Hörspiel geschissen. Und auch Dämon Lemuri kann nichts ausrichten. Nun gehört es bei Sinclair natürlich irgendwie dazu, dass die Dämonen am Ende scheitern. Aber vorher kriegen sie doch meistens irgendetwas hin. Die Flitzpiepen in dieser Folge nicht.
Musikalisch und geräuschlich ist es eine typische Tonstudio-Braun-Produktion. Man merkt teilweise eine echte Liebe zum Detail, aber leider stets zum Scheißdetail. Und die Sprecher können bei den grottenschlechten Dialogen und Szenen wie immer nichts retten.
Und außerdem ist sehr vieles in dem Hörspiel einfach nur dumm. Und sogar unter dem sonstigen Niveau der Serie. Und das will was heißen, denn richtig hoch war das nie. Aber Fritze Tenkrad hat alles gegeben, um der Serie seinen Stempel aufzudrücken. Warum hat ihn bloß keiner daran gehindert?
Ich wollte ich wär unter dem Meer, ja im Garten eines Kraken möchte ich sein.
Mit 7 Armen?
Schnauze!
Ist ja jetzt schon in der Luft zum Weglaufen.
Fehlt dem Saugnapf Sepp hier... Ich kann das nicht. Fehlt dem Saugnapf Sepp hier ein Ärmchen oder...
Scheiße. Wir haben einen neuen Zungenbrecher kreiert.
Fehlt dem Saugnapf Sepp hier ein Ärmchen oder was? Ist ja traurig. Das muss reichen. Ich krieg's nicht besser hin. Warum sagt er das denn selber?
Meinst du, er war das?
Ja, also ausnahmsweise könnte ich mir das vorstellen.
Er spricht doch da schon eine andere Rolle, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, also, nee, da kann das doch nicht.
Ja, halt dich fest, Keule. Tonstudio Braun hat die Romane ja nicht chronologisch, sondern nach irgendeinem anderen. Ja? Tonstudio Braun. Jetzt geht's da schon in den Arsch. Ich mach dir nochmal ganz der Tradition wegen. Halt dich fest, Keule.
War das ursprünglich aus einem Outtake, in dem er sich kaputt gelacht hat, weil er wieder so einen Mumpitz wie Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad in seinen Score mogeln konnte? Das ist wieder das Motorrad, ne?
Ja, das Problem ist nur, dass Tony von einem Erwachsenen gesprochen wird und wie mindestens 30 klingt. Da. Oh. Tonys Freund Harry Potwill ist also... Scheiß Name, ey.
Eigentlich ist Fred Fotzo doch ein patenter Bursche, hat immerhin erfolgreich die Kirche entweiht und Lemuri beschworen.
Ja, das habe ich letzte Woche aber auch gemacht, also so derbe ist das nicht.
Hast du das wirklich gemacht?
Nein, ich halte es nicht durch.
Gott, der Mann von der Nachtschicht bekommt von Rotzos Wehrelefanten.
Der war unerwartet.
Die Leute drehen sie auf und dann gehen sie einfach fort. Die Leute lachen und dann sind sie tot.
Ja, genau. Und dieses Krakenart... Scheiße.
Release the Kraken. Well, on a second thought.
Not release the Kraken. It's a rather silly enemy.
Jane Collins planscht quasi allein im großen 100 Meter langen Becken, als sie von einer Schlange attackiert wird. Und ich von diesem Nachsatz. Als sie von einer Schlange attackiert wird. Und das ist ausnahmsweise kein Euphemismus für Sinclairs Fleischpeitsche in der Buchse.
Da kommt kein Nachsatz. Das ist ein Zucker. Entschuldigung. Gerade hatte ich das Gefühl, du hattest einen Mini-Zög im ersten Anlauf, weil du dachtest, da steht die beiden Männer und hast dann aber gemerkt, steht ja gar nicht beiden.
Das war, glaube ich, nicht der Grund für den Mini-Zög, aber es gibt viele andere Gründe, die ein Mini-Zög...
Mini-Zögback-Show. Und Zögback Mountain natürlich. So. Meine Fresse hat Fritz... Meine Fresse hat Fratz Tinkrad sich da ein... Ach so, doch noch mehr Falle. So viel Falle auf seinen Lippen. Meine Fresse hat Fratz Tinkrad sich da eingeschissen. Ja, alles klar.
Und Zuko darf noch ein paar Sprüche von Lao Tse zum Besten geben. Falls ich rausstellen sollte, aber ich glaube, Lao Tse müsste richtig sein.
Ist das die Kurzform für Lasset Otze?
Genau.
Fazit. Nee.
Da jetzt.
Ich leg mir das mal eben aufs Mischpult, damit ich es auf dem Kopfhörer kriege.
Ja.
Ich hab's auf dem Kopfhörer. Ich höre nichts mehr.
Gut, dass er sich immer die Einstellung vom letzten Mal merkt.
Touché 2.